herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sandfox labert, diesmal zum Thema Originalität. Hallo zu dieser neuen Folge von Sandfox labert. Ich vermute, du hast gedacht, es gibt diesen Podcast gar nicht mehr. Tatsächlich ist es mir jetzt in 10 Monaten nicht gelungen, eine neue Folge aufzunehmen. Teilweise, weil meine Stimme weg war oder teilweise, weil ich mit anderen Projekten beschäftigt war. Die einzige Möglichkeit, mich zu hören, war bei einigen anderen Podcasts, wo ich sozusagen Co-Laberer und Gast war. Aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, du da draußen bist auch noch da, um mir wieder zuzuhören. Ich denke, jetzt wird es wieder etwas regelmäßiger zu neuen Folgen kommen, glaube ich, hoffe ich. Wir werden sehen. Mein heutiges Thema ist Originalität. Und das ist für mich als Autor natürlich ein wichtiges Thema, mit dem ich mich öfter mal beschäftigt habe. Denn wann immer ein neues Buch, ein neuer Film oder überhaupt ein neues künstlerisches Werk auf den Markt kommt, dann hört man durch die gesamten Medien den Aufschrei, das sei alles nichts Besonderes. Das habe man alles schon 1000 Mal zuvor gelesen, gehört, gesehen oder sonst wie wahrgenommen. Dabei geht es den Leuten nicht um die Qualität, sondern es geht darum, wie neuartig, wie innovativ, wie originell etwas ist. Es ist der Gedanke, man müsse mit diesem Kunstwerk etwas haben, was so noch nie da gewesen ist. Als Künstler fragt man sich da, wie originell muss ich eigentlich sein? Oder vielleicht frage ich mich sogar, wie originell kann ich überhaupt sein? Ich möchte das Ganze am Beispiel eines Romans oder einer Geschichte betrachten, denn ich denke, wenn man es an einem Beispiel mal festmacht, dann kann man nachher, wenn man einige Änderungen an diesen Ideen vornimmt, es eigentlich so auf andere Kunstwerke übertragen. Wenn man sich mit dem Schreiben von Geschichten befasst, stößt man auf verschiedene Ansätze. William Foster Harris hat 1959 ein Buch herausgebracht, das er Basic Patterns of Plot nannte. Und in diesem hat er behauptet, es gäbe eigentlich nur 3 grundsätzliche Handlungsmuster. Das Happy Ending, das Unhappy Ending und die Tragödie. Ich muss zugeben, so ein wenig ist mir das suspekt. Zum einen, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich die Grenze ziehen soll zwischen einem Unhappy Ending und einer Tragödie. Aber generell glaube ich einfach, dass man mit einer solch groben Einteilung nicht weiterkommt. Wie wäre es mit einer Einteilung in 7 grundsätzliche Plots? 2004 wurde ein Buch veröffentlicht von Christopher Booker, The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories. Dieses Buch untersucht Geschichten und Erzählungen in Bezug auf ihre psychologische Bedeutung. Dabei sagt der Autor, seiner Analyse liegen die von C.G. Jung entwickelten psychischen Persönlichkeitstypen zugrunde. Es heißt, dass er 34 Jahre an diesem Buch gearbeitet hat. Hat er also etwas Wichtiges dabei entdeckt? Welche 7 Plots gibt es denn, seiner Meinung nach? Als ersten Plot nennt er die Überwindung des Monsters, also den Kampf eines Protagonisten gegen das Böse. Die zweite Geschichte ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist allgemein bekannt und darauf muss ich nicht länger eingehen. Die dritte Möglichkeit ist das Streben. Das heißt, es geht darum, einen Auftrag zu erfüllen, ein Objekt an sich zu bringen oder ähnliches. Die vierte Geschichte ist seiner Meinung nach Reise und Rückkehr. Das heißt, eine klassische Heldenreise. Der Protagonist geht fort und kehrt zurück und hat sich dadurch verändert. Die fünfte Geschichte ist die Komödie. Und das fand ich schon ein wenig seltsam, weil eine Komödie ist meines Erachtens ein ziemlich vielschichtiges Element, bei dem ich also viele verschiedene Möglichkeiten haben kann, sie auszubilden. Aber seiner Meinung nach ist das sozusagen eine Art, eine Geschichte zu erzählen. Ein Basic Plot. Die Tragödie, die wir schon etwas weiter vorne hatten, gibt es auch bei Booker. Und der letzte Punkt ist die Wiedergeburt. Nämlich, dass ein Ereignis die Hauptfigur zwingt, ihren Weg zu ändern und zu einer besseren Person zu werden. Sicher kann man viele bestehende Bücher, Filme und ähnliches auf diese Plot-Elemente zurückführen. Aber naja, ein wenig grob ist das schon. Sehr viel besser hat mir eine Aufstellung gefallen, die eigentlich ähnliche Plot-Elemente verwendet, aber sie mit einer Art Aufstieg und Abstieg erklärt. Zum Beispiel die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär bedeutet einen Aufstieg. Das heißt, der Protagonist war erst unglücklich, wird dann glücklich. Die Tragödie hingegen bedeutet einen Abstieg. Er war zuerst glücklich, wurde dann unglücklich. Nun kann man diese Dinge auch kombinieren. Und so gibt es zum Beispiel den Gedanken Man in a Hole oder Mann im Loch, bei dem ein Charakter zuerst einen Abstieg und dann einen Aufstieg erlebt. Oder andersrum Ikarus, der zuerst einen Aufstieg erlebt und dann einen Abstieg. Wobei diese Einteilung schon irgendwie morbide ist. Die Cinderella-Geschichte hingegen beginnt mit einem Aufstieg, nämlich dem Weg zum Palast. Danach mit einem Abstieg, weil Cinderella kehrt schließlich wieder zurück in ihre Heimat und alles ist vergessen. Und anschließend wieder mit einem Aufstieg, als der Schuh passt und Cinderella davongebracht wird. Genau andersrum ist die Geschichte von Ödipus, der zuerst einen Abstieg erleidet, danach sein Glück ansteigen sieht, nur um umso härter abzustürzen in die Tragödie. Natürlich kann man solche Elemente beliebig oft hintereinander laufen lassen, aber ich finde diese Aufteilung von Aufstieg und Abstieg, um zu erklären, wie etwas funktioniert, ziemlich gelungen. Vor allem Kurt Vonnegut hat in einigen Vorträgen darüber referiert und hat ein Koordinatensystem aufgebaut, in dem er gut oben, schlecht unten, eine Art Kurve, eine Form der Geschichte darstellt. Wenn man ihm dabei glauben kann, dann muss man immer wissen, wenn man eine Geschichte erzählt, ob das, was man erzählt, gerade gut oder schlecht für den Protagonisten ist. Denn nur so kann man sich klar machen, wo man sich gerade befindet, in diesem Bereich zwischen gut und schlecht. Und trotzdem, so befand er in einigen seiner Vorträge, hat selbst ein anerkanntes Meisterwerk wie Hamlet keine solche Struktur. Denn es ist eigentlich nie klar, dass, was passiert, nun gut oder schlecht für den Protagonisten ist. Ja, er stirbt am Ende, aber selbst in diesem Fall ist, wenn man die Geschichte verfolgt, nicht klar, ist das jetzt gut für ihn oder schlecht? Wird er zu seinem Vater kommen? Kommt er in den Himmel? Kommt er in die Hölle? Laut Vonnegut ist das der Unterschied zwischen einer Geschichte, einem konstruierten Werk und der Realität. Oder einem Meisterwerk, das uns diese Realität darstellt. In dem einen Fall wird uns genau gezeigt, wo wir sind. Sollen wir uns gut fühlen? Sollen wir uns schlecht fühlen? In dem anderen Fall zeigt man uns einfach die Geschichte und lässt uns selbst entscheiden. Dies mag einigen Leuten gefallen, anderen vielleicht eher nicht. Aber es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Ansätze, an eine Geschichte heranzugehen. Was mir an Vonneguts Vorträgen jedoch immer gefallen hat, war das Ende, bei dem er uns klar macht, dass es eigentlich nicht darum geht, etwas zu kritisieren oder zu sagen, das ist innovativ, das ist neu, das ist alt, was auch immer, sondern uns immer wieder klarzumachen, wir sollen herausfinden, ist etwas gut oder nicht und sollen das nie aus den Augen lassen. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich nicht, was gut sein könnte. Ich werde übrigens in die Shownotes eine Webseite verlinken, das sogenannte Hedonometer, auf der man bekannte Bücher nach Vonneguts Muster des Periodensystems der Stimmung bewertet, um zu ermitteln, wie positiv oder negativ sie insgesamt ausfallen. Natürlich bleibt das immer ein bisschen subjektiv, aber es ist zumindest interessant. Was zeigt uns das aber alles? Nun, zunächst einmal, dass wir eigentlich jeden Plot in eine Form gießen können. Wie groß, wie klein, wie eng oder wie weit wir diese Form machen, ist dann ganz uns überlassen. Eine Kombination dieser Elemente kann dann wieder einen ganz neuen Plot generieren. Aber letztendlich geht alles auf alte Ideen zurück. Dinge, die schon lange vorher da waren. Ich glaube, dass Originalität als alleiniges Qualitätsmerkmal überschätzt wird. Denn letztendlich liegt es vor allem am eigenen Horizont, wie originell man etwas findet oder nicht. Wer noch nie ein Album von Rammstein gehört hat, wird eine Band wie Ostfront oder Stahlmann, die über weite Strecken einfach nur die R-Roller aus Berlin nachahmen, vielleicht als hochgradig innovativ empfinden. Und wenn ich mir teilweise anhören muss, was manche Leute in einem Buch oder Film als innovativ bezeichnen, dann muss ich mich doch wundern. Denn oft genug habe ich solche Dinge schon vor 20 oder 30 Jahren in anderen Filmen oder Büchern erlebt. Natürlich kann mein Gegenüber nichts dafür. Genauso wenig wie ich etwas dafür kann, wenn ich etwas nicht kenne, was jemand anders schon 100-mal gesehen hat. Jeder Witz kann irgendwann wieder erzählt werden. Und irgendjemand wird darüber lachen, weil er ihn noch nie gehört hat. Und der andere wird sich denken, mein Gott, den habe ich schon zu Schulzeiten erzählt oder selbst da war er schon alt. Und so wird Originalität zu einem persönlichen Standpunkt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, geht es immer darum, ob etwas originell ist? Möchte man nicht vielleicht einfach das haben, was man schon kennt, aber so, dass man es als cool, als durchdacht und ja, als irgendwie neu empfindet? Vielleicht indem man es mit neuen, noch unverbrauchten Elementen mischt, die man zwar auch schon von anderswoher kennt, wobei diese Elemente aber so noch nicht häufig kombiniert wurden? Ich glaube, dass das der Weg ist, den man gehen muss. Und ich möchte darum noch ein Zitat ans Ende stellen, das ich im Internet gefunden habe von Jim Jarmusch, der im Movie Maker Magazine Nummer 53 am 22. Januar 2004 in einem Interview sagte: "Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work and theft will be authentic. Authenticity is invaluable. Originality is non-existent. And don't bother concealing your thievery. Celebrate it if you feel like it. In any case, always remember what Jean-Luc Godard said. It's not where you take things from, it's where you take them to." Oder frei übersetzt: "Nichts ist originell. Stehlen Sie aus allen Quellen, die Ihre Inspiration widerspiegeln oder Ihre Vorstellungskraft befeuern. Verschlingen Sie alte Filme, neue Filme, Musik, Bücher, Gemälde, Fotografien, Gedichte, Träume, zufällige Gespräche, Architektur, Brücken, Straßenschilder, Bäume, Wolken, Wasserflächen, Licht und Schatten. Wenn Sie stehlen wollen, wählen Sie nur die Dinge aus, die direkt zu Ihrer Seele sprechen. Wenn Sie das tun, wird Ihre Arbeit und Ihr Diebstahl authentisch sein. Authentizität ist unbezahlbar. Originalität gibt es nicht. Und halten Sie sich nicht damit auf, Ihren Diebstahl zu verbergen. Feiern Sie ihn, wenn ihn danach ist. Und denken Sie immer daran, was Jean-Luc Godard gesagt hat. Es geht nicht darum, woher Sie irgendwelche Ideen nehmen. Es geht darum, wohin Sie sie entwickeln. Ich weiß, dass ich mit allen meinen Werken immer Inspirationen, Eingebungen und ähnlichen Dingen folge. Meiner Vergangenheit, meiner ganz persönlichen Inspiration. Und ich denke, dass diese Dinge auch immer in meinen Werken auftauchen werden. Ob das jetzt originell ist oder nicht, das mögen andere entscheiden. Mir ist es im Endeffekt egal. Falls du mir etwas dazu sagen möchtest, kommt wieder wie üblich am Ende die Frage: Wie kannst du mich erreichen? Meine Website findest du unter www.ralf-sandfuchs.de, meinen Blog unter sandkastenspiele.blogspot.de. Bei Facebook habe ich eine Seite unter sandfox.info und per E-Mail erreichst du mich unter mail@ralf-sandfuchs.de. Und damit endet diese neue Folge von Sandfox labert. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin einen schönen Tag. Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Positive and Inspiring Corporate von Andrei Sitkov. Lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.